Spritpreise eskalieren und dann kriegen wir solche Tipps wie zum Beispiel, dass wir etwas langsamer oder sparsamer fahren sollen oder dass wir vielleicht das Fahrrad nehmen sollen, statt mit dem Auto zu fahren, wo man sich die Frage stellt, halten die einen eigentlich wirklich für komplett blöde? Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und wir werden uns jetzt mal, wie versprochen, um ein paar wirklich fundamental finanzielle Dinge kümmern, die einen wirklich im Leben weiterhelfen. Und fernab von solchen Basic-Tipps für irgendwie Fünfjährige, wie zum Beispiel, nimm das Fahrrad statt das Auto, dann sparst du Sprit. Ne? Das ganze Thema Geld kann man eigentlich auch zusammenfassen in drei verschiedene Ebenen. Ja? Du wirst im Internet zahlreiche Videos finden, wie man entweder mehr Geld verdient oder wie man irgendwie besser Geld spart oder wie man auf seiner Arbeit irgendwie ein richtiges Vorstellungsgespräch und so weiter macht. Aber eigentlich brauchst du alle drei Ebenen gleichzeitig. Und wir werden uns jetzt gleich mal ein bisschen um das Thema Vermögen versus Verbindlichkeiten konzentrieren und warum es wichtig ist, dass jeder Mensch einmal eine persönliche Bilanz zieht. Das ist genau das, was die in der Politik übrigens nicht machen. Und deswegen wissen die auch nicht, wo sind eigentlich die ganzen Ausgaben, wo sind die ganzen Einnahmen. Aber bevor ich das mache, will ich kurz nochmal auf diese drei Säulen des Geldes eingehen. Das erste ist ganz klar das Thema Arbeiten. Ja? Ohne Arbeit kann man logischerweise kein Geld verdienen. Ohne Arbeiten wird man, außer man reicht, man erbt irgendwie reich, auch kein Geld haben, um es überhaupt später mal zu investieren. Das heißt, alles beginnt eigentlich immer mit der Arbeit. Du bist irgendwo gestrandet auf einer einsamen Insel, du hast nichts, keine Ressourcen. Was musst du machen, Robinson Crusoe? Du musst anfangen zu arbeiten. Und das ist das große Problem. Bei dieser einen Säule bleibt es bei den meisten Menschen für ihr ganzes Leben. Das heißt, sie arbeiten und arbeiten und arbeiten und im Endeffekt bist du in einer Art Hamsterrad. Das Problem ist sogar, wenn du anfängst zu arbeiten und du steigst im Laufe deines Lebens in der Karriereleiter auf, ne, du verdienst dann sogar auch mehr Geld, aber die anderen beiden Säulen, nämlich sparen und investieren, lässt du völlig weg, dann bist du in einem Hamsterrad gefangen, ne? Und hast meistens auch keine Übersicht darüber, wie so deine Ausgaben sind. Das heißt, du arbeitest dich im Endeffekt krumm und dumm, könnte man sagen. Die nächste Säule ist deswegen, du musst anfangen, von deiner Arbeit etwas, was übrig bleibt, zu sparen. Und du musst aufhören, alles, was du verdienst, auszugeben. Das ist die nächste Säule. Das heißt, das Sparen anzufangen, etwas zurückzuhalten. Hier haben aber viele Leute auch das Problem, wenn sie einmal mit diesem Thema Sparen anfangen, ist sie überall, dann wirst du jetzt im Internet, wenn du wieder dich informierst, dann wirst du überall solche Tipps bekommen wie, ja, überprüfe deine ganzen Abonnements, ne, storniere irgendwelche Abos, die irgendwie du nicht mehr brauchst, fang an, die Spritkosten zu vergleichen, so wie ich es ja vorhin auch gesagt habe. Ne. Problem ist nur, das, was wir an Sparen machen können, das hilft uns zwar, aber immer nur bis zu einem gewissen Grad. Wir müssen auch anfangen, mit der dritten Säule uns zu beschäftigen, nämlich mit dem Investieren. Ja? Dass wir also etwas nehmen in einen Vermögenswert, in eine Immobilie, in eine Aktie, in ein Gold und so weiter zu investieren, damit es sich dann potenziert, damit es sich dann rentiert und uns weiteres Kapital erwirtschaftet, ne, damit wir unser Reinvermögen steigern. Und wenn wir diese drei Säulen alle gleichzeitig bearbeiten, Stück für Stück, dann kommen wir wirklich voran und können eben halt wirklich auch vermögenstechnisch etwas machen. Und deswegen ist es so wichtig, eine Übersicht zu haben. Wenn ich keine Übersicht über mein Vermögen habe, dann weiß ich ja gar nicht, wo eigentlich gerade Geld reinkommt, wo Geld rausgeht, wo ich zum Beispiel richtiges Einsparpotenzial habe. Und deswegen sollte jeder Mensch sich mal mit so einem Programm beschäftigen und eine Bilanz erstellen. Dieses Programm ist jetzt zum Beispiel vom Apple Numbers Projekt. Ja, man kann hier bei App, das ist also das Excel Pendant, da geht man einfach auf Ablage, ne, geht auf Neu und dann gibt es hier verschiedene Vorlagen, wählt man diese Kapital, ne, und dann hat man hier so eine Vorlage, man sieht das Reinvermögen, man sieht hier einerseits die Vermögenswerte und man sieht seine Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten sind alles, wo du überall Schulden aufgenommen hast, zum Beispiel Hypotheken fürs Haus, Studentenkredite, Autokredite, ne? Oder in irgendeiner Art und Weise offene Forderungen, die Leute gegen dich haben, Kreditkartenschulden, Bankschulden, Dispo und so weiter. Es gibt natürlich, weil die meisten Leute benutzen eher Excel, es gibt solche Vorlagen überall im Internet, zum Beispiel hier bei excelvorlage.de, ne? Da gibt es ja alle möglichen Sachen, Buchhaltung, Budget, Business, Diagramm und es gibt auch das Thema Bilanz. Ne? Zwar eigentlich für Unternehmen, aber du kannst das Ganze natürlich ganz einfach auch für dich als Privatperson einfach mal anwenden. Ja, kannst du hier einfach kostenlos downloaden und los geht's. Ne? Hier bei Apple ist es meistens optisch noch ein bisschen besser dargestellt und der Vorteil, diese Vorlage, da muss man jetzt keine Formeln oder so eingeben, sondern die ergeben sich dann direkt auch von selbst. Ja, also ich werde mal eine von diesen Tabellen einfach abspeichern und euch dann hier unter dem Video zum Download bereitstellen. Dann könnt ihr es auch von dort direkt downloaden, wenn ihr wollt. Ne? Ihr müsstet es sogar auch wahrscheinlich in Excel öffnen können. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. So, wenn es nicht geht, ne, dann braucht ihr sowas auch gar nicht am Computer machen. Ja. Ich sehe gerade hier, meine Freundin zum Beispiel, ne, hat ein Kassenbuch für Kleinunternehmer und da kann sie auch alles Mögliche reinschreiben. Ne. Und wenn ich jetzt hier sehe, ja, Blattnummer, Saldo, ne, das ist jetzt hier zum Beispiel so eine offene Seite, da steht noch nichts drin, aber man kann das auch alles einfach auf dem Papier machen. Ne. Einfach mal linke Seite, rechte Seite, dann addierst du zusammen alle Vermögenswerte, die du auf der einen Seite hast, und auf der anderen Seite alle Verbindlichkeiten. Ne? Das heißt, hast du beispielsweise Schulden, dann gibst du die hier ein. Ne? Zack, 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 zack. Und dann siehst du hier, okay, du hast entsprechend, das muss man jetzt nicht unbedingt nochmal so aufteilen in kurzfristig und langfristige Verbindlichkeiten. Kurzfristig ist quasi alles, was du halt in kürzerer Zeit zurückzahlen musst oder Zinsen dafür aufbringen musst. Und langfristige Verbindlichkeiten sind eben langlaufende Kredite und so weiter, irgendwelche Leasingverträge und so. Und dann hast du natürlich im besten Fall auf der anderen Seite auch Vermögenswerte. Sowas wie zum Beispiel Wohnung. Ich finde es ganz lustig, standardmäßig steht hier immer ein Auto drin. Ne? Ob man ein Auto als Vermögenswert definieren möchte, das überlasse ich euch selbst zu entscheiden. Für mich ist ein Auto eher kein Vermögenswert, außer ich setze es produktiv tatsächlich ein, um mehr Geld zu verdienen. Ich streiche es sonst hier raus und dann seht ihr automatisch, passt sich das hier im Vermögenswert an. Zum Beispiel, und das ist auch ein wichtiger Punkt, was das Thema Schulden und Verbindlichkeiten angeht, nicht alle Verbindlichkeiten sind automatisch schlecht. Ne? Konsumschulden sind das, was man als allererstes, das Wichtigste beim Thema Finanzen und bei diesen drei Säulen, dass man anfängt, die Konsumschulden so schnell wie möglich abzubauen. Du wirst merken, wenn du so eine Bilanzaufstellung machst, dass die Konsumschulden die Dinger sind, die dich am meisten runterziehen, gerade am Anfang. Ja? Irgendwelche Haushaltsgegenstände, so wie eine Küche, Auto und so weiter, auf Kredit und auf Pump zu kaufen, ist eben das, was die meisten Menschen finanziell richtig, richtig weit zurückwirft. Deswegen so schnell wie möglich versuchen, die Konsumschulden erstmal abzubauen. Ich habe mir damals meinen ersten Laptop auf Kredit gekauft, aber ich habe diesen Laptop eben benutzen können für die Arbeit, um damit Geld zu verdienen. Schulden per se sind also nicht verkehrt. Es kommt immer darauf an, was man mit dem geliehenen Geld macht. Ne? Dann fange ich an, Vermögenswerte reinzuschreiben wie Girokonten, Sparkonten, Tagesgeldkonten, wirklich alles, was du hast, alles, was du bisher in deinem Rentenkonto beispielsweise angespart hast, kannst du hier zum Beispiel angeben, wenn du Wertpapiere hast, Aktien und so weiter, ein ganz wichtiger Teil natürlich noch, trägst du es mit ein. Du kannst hier persönliche Dinge mit eintragen, du kannst einen Verlobungsring, wenn du willst, das sind so diese Standardsachen, die hier drin stehen, einen antiken Schrank, ja. Also ich habe in meiner persönlichen Bilanz ne, nicht solche Dinge drinstehen wie antike Schränke und so oder Gemälde vielleicht schon eher, aber es kommt natürlich immer darauf an, kannst du die auch im Zweifel tatsächlich verkaufen, ne? Etwas, was du nicht verkaufen kannst, ist oder nur einen ideellen Wert für dich hat, ist natürlich kein wirklicher Vermögenswert. Hier geht es bei Vermögenswerten geht es immer nur darum, hat es einen Marktwert? Kannst du es in irgendeiner Art und Weise liquidieren? Wenn du es nicht liquidieren kannst, dann mach erstmal, lass es erstmal weg. Ne? Verlobungsring, Diamantenringe, klar, wenn die eine gewisse Karatzahl haben, wenn die Gold haben, wenn die in irgendeiner Art und Weise einen konkreten Mehrwert haben, den du jederzeit veräußern kannst, dann kannst du gerne sowas mit reinschreiben. Ne? Bei mir, in meiner Bilanz steht natürlich hier unten alles voll mit Aktien, Kryptowährung, Immobilien, ETFs und so. Und wenn du eben auch zum Beispiel, weil du in diesem Kanal hier Videos zum Thema Aktien geschaut hast, dann machst du jetzt einfach mal Folgendes. Ne? Du gehst zum Beispiel jetzt hier in dein Freedom Depot, ne? Und dann guckst du hier oben, siehst du, ne? Das ist jetzt der Betrag, den ich in meinem Freedom Depot habe, 35.600 Euro. Ich habe gerade wieder 3.000 Euro da eingezahlt. Ne? Diesen Wert könnte ich jetzt hier unten dann einfach mal eingeben. So, du musst jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag diese Werte da unten ständig aktualisieren oder so. Darum geht's nicht. Es geht darum, einmal eine Übersicht zu bekommen und zu wissen, wie sieht es aktuell aus. Bei diesem Numbers-Programm, was hier so geil ist dran, wenn ich Vermögen und Verbindlichkeiten eingetragen habe, dann gehe ich in die Übersicht und habe dann schlussendlich mein Reinvermögen. Und darauf kommt es an. Das Reinvermögen ist also nichts anderes, ne, als dein tatsächliches Vermögen, was du dann am Ende des Tages siehst, wenn du mit dieser Hausaufgabe fertig bist. Also hast du zum Beispiel 5.000 Euro Reinvermögen oder hast du 50.000 Euro Reinvermögen. Klar, das hat häufig was damit zusammen, wie viel du verdienst, wie alt du schon bist. Ja, im Laufe des Lebens hat man meistens mehr und mehr Vermögen aufgebaut. Und davon werden aber automatisch alle Verbindlichkeiten abgezogen. Das ist das Problem. Viele Leute wissen ihr Reinvermögen gar nicht, weil sie gar nicht wissen, dass von diesem Vermögen eben erstmal die Verbindlichkeiten abgezogen werden müssen. So viele Leute, die ich auch von irgendwie kenne, ja, die dann irgendwie anfangen, ja, ich habe 30 Immobilien. Und ich sage, was ist denn dein Vermögen? Ja, so und so viel Millionen in Immobilien. Ich sage, Moment mal. Das ist das, was auf der einen Seite der Bilanz steht, ne? Hier in deinem Vermögensding, da stehen dann 3 Millionen drin. Können wir ja einfach mal als Beispiel machen, ne? Du hast hier ein Haus gekauft. Wir kürzen das ein bisschen ab. Für 3 Millionen. So, ne? Dann hast du hier einen Vermögenswert und denkst du so, hohoho, schau mal, ich habe ein richtig gutes Vermögen. Jo, Junge, du hast hier noch Verbindlichkeiten offen bei einer Bank beispielsweise. Ändern wir das mal kurz in die Bankschulden, weil du ja ein Darlehen aufgenommen hast für diese Immobilien, ne? Und die finanziert hast und du hast immer noch als Beispiel, ne? Hier offene Forderungen, die du zu zahlen hast. Und da kommen natürlich die Zinsen und so beispielsweise alle noch dazu, die du dann regelmäßig zahlen musst, ne? Und schon siehst du, oh, ich habe ja gar nicht über 3 Millionen Vermögen, sondern dein Reinvermögen ist quasi, wenn du von deinem Vermögen dir eine Verbindlichkeiten abgezogen hast. Und wusstet ihr, dass die Haushaltsführung des Bundes gar nicht so arbeitet mit doppelter Buchführung und so weiter, sondern dass die alles ja mit dieser kameralistischen Dings machen, mit dieser Buchhaltung. Und deswegen sehen die permanent nicht genau, welche Verbindlichkeiten sie sich überhaupt durch ihre ganzen Gesetze, wie irgendwie Mütterrente und so weiter, die ganze Zeit anschaffen. Und wie das dann in Zukunft den Haushalt belastet. Und weil die genau so etwas nicht machen, kommen die auch nie mit dem Geld aus. Also wir müssen einfach nur clever sein und genau das Gegenteil machen, nämlich uns eine Übersicht machen über unseren persönlichen Haushalt. Und da haben wir einen großen Vorteil, das ist sehr viel einfacher aufzustellen als so etwas wie ein Haushalt eines ganzen Landes. Ne? Und das ist jetzt so ein bisschen deine Hausaufgabe, mal das zu machen. Ne? Und dann wirst du eine perfekte Übersicht schon mal haben darüber, wo eigentlich Geld gerade liegt und Vermögenswerte und wo beispielsweise deine größten Verbindlichkeitsposten sind. Ne? Und die meisten Leute, die das nicht machen, genau dort fangen halt die tatsächlichen Probleme an. Ne? Und dann würde ich dir noch eine andere ganz wichtige Sache heute mitgeben. Und zwar, wenn wir nochmal über diese drei Säulen sprechen. Ja? Arbeit, ne? Mehr arbeiten. Ich gebe jetzt zu allen drei Punkten nochmal ein bis zwei fundamentale Strategien. Der erste Punkt, wenn du arbeitest, ja, dann ist ja das Ganze runtergebrochen auf einen gewissen Stunden- oder Jahreslohn, je nachdem, wie man es berechnen möchte. Und dieses ganze System beruht eigentlich auf der industriellen Revolution, wo man Menschen eigentlich kategorisieren konnte, nach der und der kann so und so viele Autoteile pro Stunde eben anbauen und darauf zahlen wir ihnen jetzt quasi ein Gehalt. In der heutigen Zeit ist natürlich unsere Arbeit schon lange davon entkoppelt. Das heißt, wir haben einen hohen Anteil von Denkleistung, den wir erbringen und nicht irgendwelche Handbewegungen, die wir machen, die man pro Stunde irgendwie runterbrechen kann. Und deswegen sind natürlich auch die Verdienste und das, was wir generieren können, sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Was mir am meisten damals geholfen hat, ist die Umstellung meiner Sichtweise. Und zwar, dass ich ja als Arbeitskraft meine Dienstleistung anbiete einem Unternehmen. Das Unternehmen ist also eigentlich mein Kunde und zahlt mir Geld dafür. Was muss ich also machen, wenn ich einen höheren Preis verlangen will? Ich muss das Angebot verbessern. Ich muss also meine Qualifikation verbessern. Ich muss versuchen, eine Umschulung zu machen. Ich kann auch versuchen, zum Beispiel über Spracherwerb. Da ist in der heutigen Zeit sehr viel möglich. Allein, wenn man gutes Englisch spricht, hat man schon meistens auf der Arbeit einen sehr hohen Vorteil, gerade wenn es um sowas wie Auslandsabstellung und so weiter angeht, dass man beispielsweise mal für eine Weile im Ausland arbeitet, wo man dann sehr, sehr viel mehr Geld verdienen kann für ein Unternehmen und so weiter. Das heißt, das Erste, was man machen sollte, ist, man sollte in dem Beruf, in dem man arbeitet, versuchen, immer weiter und weiter eine berufliche Qualifikation zu verbessern. Der zweite Aspekt, und da hilft es meiner Meinung nach am meisten, diese Philosophie, dass man das Ganze umdreht, dass man sich sagt, wie kann ich mein Angebot für den Arbeitgeber verbessern, der eigentlich der Kunde ist. Das hat für mich, habe ich auch damals in meinem Buch beschrieben, der rationale Kapitalist, einen enormen Unterschied gemacht. Ich habe damals als Fitnesstrainer zwischen 10 und 15 Euro die Stunde verloren, kann ich schon fast sagen, verdient. Und als ich angefangen habe, das Ganze so ein bisschen aus den Perspektiven der anderen zu sehen, die mich bezahlen, habe ich überlegt, zum Beispiel, ich habe angefangen, so Herzsportkurse zu vertreten, einem Gesundheitszentrum, und dort habe ich 35 Euro die Stunde verdienen können, was damals noch sehr viel Geld war. Jetzt natürlich immer noch ein guter Stundenlohn, aber bei weitem nicht mehr so gut wie irgendwie 2008 damals. So, und dann habe ich halt überlegt, okay, diese eine Frau, das war meine Nachbarin, die ab und zu Vertretungen brauchte, ne, wenn sie in der Not niemand gefunden hat, ne, dann habe ich ihr gesagt, du kannst mich jederzeit anrufen, du kannst immer sagen, wenn ich dich vertreten soll, ich bin sofort dort. So, und dann habe ich irgendwann überlegt, Moment mal, diese Frau hat ab und zu das Problem, dass sie eine Vertretung braucht und ihre ganzen Leute, die in diesen Herzsportkursen dort trainiert werden wollen, nachdem sie eine Herz-OP hatten, die dürfen das ja nicht ausfallen lassen einfach und so. Das ist für sie also ein hoher Druck, den sie hat, dass das stattfindet. Und dann habe ich gesehen, in diesem Gesundheitszentrum, wo das war, da gibt es ja noch ganz viele andere Dozenten. Und ich habe ja parallel meine Ausbildung gemacht als Fitnessfachwirt. Und ich habe mir gedacht, Moment mal, wenn diese Frau dieses Problem regelmäßig hat, dann haben bestimmt die anderen dort auch dieses Problem. Also was habe ich dann gemacht? Ne? Problemlösungsorientiertes Denken nennt man das. Ich bin zu den ganzen anderen Dozenten und Trainern und irgendwelchen Yoga-Kursen, Sportkursen, irgendwelche Gymnastikgeschichten, alle möglichen Fitness-Trainingsgeschichten. Ich bin zu den allen hingegangen, habe gefragt, hey, braucht ihr ab und zu eine Vertretung? Braucht ihr eine Vertretung? Braucht ihr eine Vertretung? Und dann haben ganz viele Leute nach und nach gesagt, okay, ja, wenn du kannst, vertret mich. Und auf einmal habe ich halt meinen Stundenlohn enorm verbessern können, von meinen läppischen 10 bis 15 Euro zu diesen Vertretungskursen, die auch noch sehr viel entspannter und einfacher waren umzusetzen. Und warum? Weil ich einfach nur nicht an meinen Verdienst gedacht habe, sondern gedacht habe, wie kann ich den Mehrwert für diese Leute erhöhen? Was sind deren Probleme und wie löse ich diese Probleme? Und wenn man so an das Ganze rangeht, dann wird man seinen Verdienst enorm verbessern können. Der zweite Punkt ist der mit dem Sparen, ne? Sparen, da sollte man immer überlegen, nicht, was kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt essen gehe, ne, oder irgendeine andere Ausgabe haben, was kann ich heute im Hier und Jetzt sparen, sondern du solltest vor allem auf die regelmäßigen Dinge achten. Wo kann ich an regelmäßigen Ausgaben, Dinge, die ich immer und immer und immer wieder tue, wo kann ich da sparen? Wenn ich weiß, ich fahre sehr oft Zug, ich bin zum Beispiel sehr häufig mit dem Zug in Österreich unterwegs. Also was mache ich? Ich kaufe mir eine Vorteilscard dort, weil diese Vorteilscard, ne, mir enorme Preisersparnis bringt bei diesen regelmäßigen Zugfahrten, die ich dort mache. Ne? Und das ist da der Hebel, der Ansatz, der uns langfristig beispielsweise extrem weiterhilft. Wahrscheinlich wendest du vieles davon schon unterbewusst an, vor allem wenn du hier diesen Kanal folgst. Ich gebe dir ein weiteres Beispiel, was direkt auch kombiniert werden kann mit dem Thema Investieren, weil da ist das Ganze, was Geldsparen angeht, noch wichtiger. Ne? Geldsparen beim Investieren, was meine ich damit? Wir nehmen immer diesen Standard Vanguard All World ETF, weil der so hervorragend geeignet ist, den ich ja auch empfehle, wenn man sagt, ich will die ganze Weltwirtschaft abdecken mit einer guten Exposure zur gesamten Weltwirtschaft, aber ich will keine hohen Produktkosten haben und so weiter. Ne? Dann geht man hier hin und schaut, der hat jährliche Gebühren von 0,19%. So, und wusstet ihr, dass Leute regelmäßig in Deutschland immer noch bei ihren Banken für solche Sparpläne oder Investmentprodukte, ich habe es letztens erst wieder im engen Familienkreis gesehen, als ich mir so ein paar Deka-Fonds und so angeschaut habe, dass die teilweise das Zehnfache an Gebühren zahlen. Das Zehnfache von 0,19% sind 1,9%. Das macht also auf den Betrag von 100 Euro statt jetzt zum Beispiel 19 Cent Gebühren im Jahr, 1,90 Euro. Denkst du dir so, was macht das für einen Unterschied? Nun, diesen Unterschied zeige ich dir einfach mal, wie er sich langfristig auswirkt. Nehmen wir an, wir haben jetzt hier einen größeren Betrag von 50.000 Euro, den wir investieren. Und ich gehe von einem durchschnittlichen Renditesatz aus von 8% pro Jahr, was so die historische Rendite des Aktienmarktes ungefähr ist. Ne? Und ich gehe jetzt mal von einem Laufzeitpunkt von 30 Jahren aus. Je länger das ist, desto größer ist natürlich der Unterschied. Dann habe ich bei diesen 50.000 Euro, ne, nach 30 Jahren ungefähr mein Geld verzehnfacht auf 500.000 Euro. Ne? So, 8%. Jetzt gehen wir hin und sagen, naja, theoretisch, wenn du jetzt so ein ETF nimmst, der diese Rendite erwirtschaftet, machst du ja nicht direkt die Rendite der jeweiligen Aktien, weil du hast ja diese Kosten, die du an die ETF-Anbieter zahlst. Ja, also müsstest du hier ja eingeben, was 7,81 nur noch, ne? Weil 0,19 gehen ja jedes Jahr von ab. Also siehst du dann, wenn ich das berechne, ne, haben wir nach 30 Jahren nur 477.000 Euro. Ne? Du merkst also, eine kleine Veränderung, ne, führt schon zu einem, ja, gar nicht so geringen Ergebnis. So, und jetzt schaut mal, Leute, die immer noch solche Fonds nehmen, die in genau die gleichen Aktien übrigens investieren wie hier. Die sind nicht irgendwie besser oder so. So, die haben aber dann 1,9% und es gibt Leute in Deutschland, die das zahlen. So, und das geht dann ab, ne, von deinen 8% Rendite, weil das ist ja Geld, was nicht investiert wird, was also nicht für dich arbeitet. Und deswegen wirkt das so katastrophal, wie du siehst. Dann hast du nämlich nur noch eine Rendite von 6,1% pro Jahr, ne? und das mal über 30 Jahre gerechnet, schaut mal, was das für einen Unterschied macht. Dann bist du nicht mehr bei 477.000, sondern nur noch bei 295.000. Das heißt, du hast einen Unterschied von fast 200.000, ne? Langfristig, einfach nur, weil du an der richtigen Stelle halt Geld gespart hast. Versteht ihr, was ich meine? Mit Regelmäßigkeit und mit Sparen beim Investieren. Ja? Das ist übrigens der Grund, warum man eben auch bei Freedom24 sein Depot haben sollte, weil die eben sehr, sehr, sehr günstige Konditionen für die ganzen unterschiedlichen Anlageprodukte und so weiter haben. Und wenn ich schon gerade mal dabei bin, kurz hier die Werbung einzustreuen, dann möchte ich dir auch sagen, dass du nicht nur als Neukunde, ne, aktuell tolle Einzahlungsboni bekommst mit, ich habe jetzt mal in grünen ganz viele Aktien aufgelistet, die echt einen hohen Wert aktuell haben, die man geschenkt bekommt, wenn man bei Freedom Geld einzahlt. Wie viele man verlost bekommt, hängt von den Beträgen ab, die man einzahlt. Aber auch für Bestandskunden, also auch für Leute wie mich beispielsweise und andere, die jetzt zum Beispiel von Freedom hier so eine Mail erhalten haben, ich weiß nicht, ob ihr die schon bekommen habt, müsst ihr mal in euer Mail-Postfach gucken, kriegen ebenfalls die Möglichkeit, hier, wenn sie Geld einzahlen, Aktien zu halten. Also eine ganz coole Aktion, nicht nur für Neukunden, sondern auch für Bestandskunden, gilt bis zum Ende April. Ja, das an dieser Stelle noch gesagt beim Thema Investieren. Ja, das Video ist jetzt schon ganz schön lang für unsere Verhältnisse hier. Ich könnte natürlich noch ewig so weiterreden. Ne? Man könnte zusätzlich zur Bilanz natürlich auch mal für einen Monat so ein Haushaltsbuch führen, wo man einfach sagt, ich gebe jetzt mal wirklich alle Kosten, die ich wirklich täglich habe, wo ich irgendwo Geld ausgebe. Immer wenn ich auf meinem Konto sehe, du druckst dir einen Kontoauszug aus und gehst mal alles durch, ne? Und dann gucke ich mal, wo geht rein Geld rein, wo geht Geld raus. Bei mir, ich habe den Vorteil als Unternehmer, ich muss das machen. Also ich jetzt übrigens auch, jetzt muss ich das auch wieder machen. Jetzt habe ich mich gerade selbst daran erinnert, weil wir haben gerade das erste Quartal rum. Das heißt, ich muss jetzt wieder meinen Kontoauszug ausdrucken, muss alles abgleichen mit den entsprechenden Ausgaben, mit den Rechnungen und so und muss dann für meine Buchhaltung die entsprechenden Rechnungen zusammensuchen und einreichen für natürlich die Steuern und so. Ne? Das heißt, ich muss sowieso alle 3 Monate, und ich mache das auch, obwohl es keinen Spaß macht, aber ich mache es immer, weil dadurch habe ich immer den genauen Überblick über alle Finanzen. Ne? Und das macht mich nicht verrückt. Ich gucke da nicht jeden Tag rein, sondern ich mache das alle 3 Monate. Und in diesem Moment, wo ich das mache, gucke ich gleichzeitig in meine persönliche Bilanz und gucke gleichzeitig, haben sich da irgendwelche Kosten reingeschlichen, die ich so eigentlich gar nicht mehr wollte oder die ich so gar nicht brauchte. Ne? Ich hatte die ganze Zeit noch ein jährliches Abonnement beispielsweise für eine Software, die ich schon lange gar nicht mehr benutzt habe. Und das habe ich dann neulich gesehen, ne? Habe das direkt wieder storniert. Das heißt, ab und zu sieht man es halt nicht alles, dann geht einem was durch die Finger, aber dann kann man das dann spätestens beim nächsten Mal wieder korrigieren. Und dadurch schaffe ich es halt, wenig Geld zu verschwenden. Gleichzeitig habe ich aber nicht dieses Mindset von jemandem, der, ich sage mal, quer durch die Stadt fährt, stundenlang, um irgendwie 5 Euro zu sparen, weil das Wichtigste ist eben meine Arbeitszeit. Ne? Also man braucht eine gute Mischung aus Arbeit, aus Investment und eben aus Sparen. Alle 3 Dinge müssen gleichzeitig passieren und man darf nicht eins übergewichten. Leute, die nur noch sparen, ich sage immer, die gucken auf den Boden nach den 5-Cent-Stücken statt auf die 50-Euro-Scheine, die am Baum hängen. Ne? Also du musst zu diesem reinen Spar- und Geizmentalität eben die Investment-Mentalität mit aufbauen. Und gleichzeitig musst du natürlich auch, damit du überhaupt genug Kapital zum Investieren bekommst, anfangen, deine Arbeitsleistung und dein Angebot Stück für Stück zu erhöhen. Ja? Und das ist möglich überall, egal wo man ist, außer natürlich irgendwo im öffentlichen Dienst. Ja? Da kann man natürlich dann auch versuchen, irgendwie mehr zu verdienen, aber da ist es meistens jedenfalls nicht so, dass dein direkter Output, wenn du mehr leistest, dazu führt, dass du beispielsweise mehr verdienst. Deswegen bin ich ja auch so ein großer Fan von sogenannten Tagelöhnern, ja, oder ist ja eigentlich was sehr Abfälliges, ne? So Tagelöhner, also Pizza ausfahren, irgendwelche Sachen machen, ne? Als zusätzlichen Job, weil man dort eben zu 100% selbst kontrollieren kann, wie viel man arbeitet und wie viel man dadurch verdient. Ne? Je freier die Arbeit ist, die du dir einteilen kannst, und je weniger dir irgendein Betriebsrat oder so dazwischen redet, desto besser ist das. Ja? So, jetzt habe ich viel geredet dazu. Schreibt mir mal gerne auf, ob ich häufiger zu diesen Themen ein Video machen soll, weil, wie gesagt, diese Themen dazu sind wirklich endlos und da kann man sich ewig den Mund fusselig reden. Aber wenn du nur eine Sache aus diesem Video mitnimmst, dann mach eine persönliche Bilanz und mach mal einen Monat ein Haushaltsbuch und du wirst erstaunt sein, welche Erkenntnisse du über deine persönlichen Finanzen dann mitbekommst, die weit mehr sind als nur, fahr jetzt Fahrrad statt irgendwie Auto.